Herzlich willkommen zu Let's Talk About TechBee, dem Podcast von NTEC Systems über Digitalisierung und Technologie. Und wir haben heute einen ganz tollen Gast, Thomas Barsch, den ich persönlich auch sehr schätze, über LinkedIn kennengelernt habe und der trotz seines Alters und trotz seiner Erfahrung, die er in den ganzen Jahren gesammelt hat, sehr, sehr jung geblieben und innovativ unterwegs ist. Deswegen, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du und was treibt dich an, in diesem ganzen Digitalisierungsbereich so viele Themen mit innovativen Leuten zu besprechen?
Alexander, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, hat mich sehr gefreut. Wir sind ja schon länger im Kontakt, also klasse Sache. Ja, du hast mir jetzt schon Vorschusslorbeeren gegeben, also was mache ich? Ich mache jetzt mal Folgendes. Mein Discord-Name heißt der Digital Breakfast-Typ. Ja, also es wurde mir vorgeschlagen, also ich bin der Digital Breakfast-Typ. Wir machen so ein Veranstaltungsformat seit 2015, wohlgemerkt, ja, am Anfang online, dann relativ schnell, als die Pandemie kam, haben wir umgeschaltet auf online. Und man kann es auch laut sagen, wir sind so der Gewinner der Pandemie gewesen, ja, weil wir dann auf einmal eine viel, viel höhere Reichweite und eine viel, viel höhere Akzeptanz hatten, ja, weil die Leute alle zu Hause waren. Also wir hatten dann sehr, sehr viele Teilnehmer bekommen. Das gab so einen richtigen Schub. Was treibt mich an? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mich interessiert Technologie, Innovation und Vermarktung genau in der Reihenfolge, weil erst kommt die Technologie und dann kommt die Innovation anschließend. Und die Innovation ist laut Definition nur eine Innovation, wenn sie Markterfolg hat. Also da kommt dann die dritte Säule, die Vermarktung. Das sind so meine drei Themen, die ich gerne anschaue. Und was mich antreibt, also das ist, solange ich denken kann, war ich schon immer extrem wissbegierig. Ja, das fing an, als ich noch in der Ausbildung war. Ich habe unheimlich viele Fachzeitschriften durchgelesen, durchgeblättert, geguckt, was ist links und rechts. Und die Wissbegierigkeit ist geblieben. Die Medien haben sich verändert. Ich habe sehr, sehr viele Newsletter, die ich bekomme, die ich lese. Also sehr, sehr viele Informationsquellen. Und ja, das ist, macht mir einfach Spaß, neue Dinge auch zu betrachten, auszutesten. Ja, also man könnte auch sagen, in dem Punkt bin ich vielleicht sogar Kind geblieben, ja, weil ich immer wieder Sachen ausprobiere und teste. Zum Leidwesen auch manchmal meines Umfelds, ja, weil dann, ah, jetzt kommt er wieder mit was Neuem an. Also Stillstand ist für mich Rückschritt. Ja, also wir probieren immer wieder was Neues aus, immer wieder neue Technologien. Und das, jetzt nimmt es natürlich gerade an Fahrt auf durch das ganze Thema KI. Ja, ein paar Leute in meinem Umfeld haben jetzt signalisiert, okay, KI, jetzt kommt schon die erste Ernüchterung, ja, weil es halt doch nicht das Allheilmittel ist für alle Fragen dieser Welt oder vor allen Dingen nicht kurzfristig, ja. Also das ist jetzt zum Beispiel auch wieder eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Man spricht ja auch von dem iPhone-Moment. Das heißt, man muss sich auch persönlich, glaube ich, neu orientieren und auch neu organisieren, weil man einfach ganz, ganz neue Möglichkeiten hat, ja. Und da bin ich jetzt gerade auch wieder voll drin, ja.
Ja, super. Also vielen Dank erstmal für deine Vorstellung. Wir haben gerade dich ausgesucht, weil das Thema ist super interessant. Wir versuchen ja eine klassische Fragestellung immer im Podcast zu beantworten, die vielleicht auch der geneigte Zuhörer oder auch in Unternehmen ja häufiger auch auftreten kann. Das ist heute das Thema Digitalisierung geht mich nichts an. Sehr provokant. Aber jeder hat sicherlich jemanden in seinem Umfeld, privat, aber auch im Unternehmenskontext, wo er sagt, das trifft genau auf diese Person zu. Und wir wollen heute in dem Rahmen der Folge so ein bisschen vielleicht auch rausbekommen, warum das so ist. Das ist das eine Segment. Und das andere, wie eigentlich der Weg wäre, dass alle Beteiligten, das sind faktisch ja alle Mitarbeiter, aber auch alle Menschen, die wir privat kennen und wir selbst natürlich genauso, Teil der Digitalisierung werden können. Und deswegen schicke ich die Frage quasi direkt auch an dich zurück. Kennst du zum Beispiel auch erstmal jemanden, auf das das zutreffen würde, wo du sagst, ja, Digitalisierung geht mir nichts an, das ist kein Teil von mir selbst, ich möchte damit auch vielleicht nichts arbeiten? Und was sind so deine Erfahrungen in diesem Kontext dann auch? Und das Zweite wäre dann, wie begegnest du so Menschen? Weil wir nehmen dich ja jetzt, solche Vorstellungen, wie wir jetzt auch gehört haben, als extrem wissbegierig, innovativ war in einem, das sage ich gar nicht negativ, Alterssegment, in dem das üblicherweise schon gar nicht mehr der Fall ist. Und du bist jemand, der genauso ist wie junge Leute, 20, 25 und extrem viel machen will. Wie siehst du das? Also sprich, kennst du Leute und wie begegnest du denen?
Also ich kenne Leute, aber ich muss jetzt einfach mal eine Lanze brechen. Ich glaube, das ist in der breiten Masse kein Altersproblem, sondern das ist einfach irgendwie aus Mindset. Also es gibt mit Sicherheit auch in Anführungszeichen junge Leute, die da Ängste haben, die vielleicht die Digitalisierung ablehnen, ja, diese zwangsmäßig verwenden. Ja, also ich denke, das ist nicht unbedingt eine Altersgeschichte, vielleicht tendenziell, ja, aber ich glaube, ich bin glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und ich glaube, dass der größte Bremsklotz sind einfach die Ängste. Ja, das können die Ängste um Arbeitsplatz sein, das können die Ängste persönliche Daten, das kann das Bankkonto sein, ja, nee, ich mache auf keinen Fall Online-Banking, also in der heutigen Zeit, ja, also es sind meistens Ängste und der springende Punkt ist, dass man die Leute nie befähigt hat oder nie mal an die Hand genommen hat, ihnen das einfach beizubringen und auch zu zeigen, was geht und was nicht geht, ja, also ich denke jetzt zum Beispiel an Volkshochschule und so weiter, da gibt es ja tolle Möglichkeiten oder auch online, ja, wir leben ja da in einer ganz fantastischen Welt. Und jetzt kommt's, und das ist immer eine Frage der Motivation, ja, und ich habe jetzt zwei Beispiele. Das eine, das war eine Führungskraft, sehr, 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 sehr weit oben, ich weiß gar nicht, ob er Geschäftsführer war oder so, und der hat in seiner Firma, war klar, also, ja, der packt die Digitalisierung Computer nicht mehr an. Ja,
warum?
Also hat er ausgesessen, ja, er war kurz vor der Rente, ja, hat er gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Und dann ging er tatsächlich in Rente, es ist tatsächlich ein passiertes Beispiel, also es ist aus der Realität. Dann ging er in Rente und irgendwann setzt sich sein Enkel auf den Schoß und zeigt dem Opa was, ja, und dann sagt der Enkel, ja, Opa, kannst du das nicht? Und das hat ihn so gewurmt, dass er tatsächlich mehr oder weniger heimlich Computerkurse besucht hat an der Volkshochschule.
Ja, ja, klasse.
Und jetzt programmiert er Sachen mit seinem Enkel zusammen. Ja, also, was ich sagen will, da gab es eine 180-Grad-Wende. Dann gibt es ja immer solche Killer-Applikationen, ja, die dann auch einen Zugang finden. Nehmen wir mal WhatsApp. Ja, ich kenne viele, viele Leute, wo die Kinder im Ausland sind, ja, die dann über WhatsApp kommunizieren, die dann, der nächste Schritt ist dann vielleicht auch FaceTime oder so, ja, die dann über Video konferieren und das, ja, das eine Beispiel war, die hatten gar keinen Internetzugang und der Vater hat sich so ein bisschen dagegen gewehrt, nein, das braucht man nicht, so neumodiges Zeug. Und dann hat die Oma oder die Mutter hat sich dann durchgesetzt, hat gesagt, nein, ich will jetzt so ein Ding. Und dann kam raus, die eine Tochter ist tatsächlich in Neuseeland. Und die hat dann übers iPad quasi an Weihnachten einfach mal gezeigt, wo sie wohnt, wie die Umgebung aussieht, ist also quasi mit dem iPad hat sie so eine Tour gemacht und dann waren die total happy. Das war dann auch das Weihnachtsgeschenk für die Mutter oder für die Oma. Und seitdem haben die dann jeden Tag per WhatsApp sich kurz ausgetauscht. Ja, so. Und also wir sprechen jetzt hier von ja, 75, 80-jährigen Menschen, die dann doch noch den Sprung geschafft haben. Und wie gesagt, für mich ist immer eine Frage, A, der Motivation und B, wer nimmt sie an die Hand, wer nimmt sich die Zeit und wer hat vor allen Dingen auch in Anführungszeichen die Geduld. Ja, und die Geduld braucht man aber bei Erwachsenen genauso wie bei Älteren, wie bei Rentnern, als auch bei, ich sage jetzt mal, Kindern. Ja, die sind ja auch manchmal sehr ungeduldig. Ja, also das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung.
Wenn du die Angst als Argument vorbringst, Angst vor Veränderung, Angst, etwas Neues zu lernen, das ist ja eigentlich gar keine ursächliche Thematik von einem Menschen. Oder kommt das vielleicht aus dem, ja, weiß nicht, aus dem prähistorischen Bereich? Weil theoretisch heutzutage die Menschen, die jetzt da sind, also ich jetzt zum Beispiel, aber auch Personen, die jünger sind als ich, aber auch teilweise jetzt Menschen, die in meinem Umfeld sind, vielleicht auch ein paar Jahre voraus sind, da kenne ich ja eigentlich fast keinen, der nicht sagt, ja, ich höre jetzt auf damit, ich möchte das nicht. Ich kenne aber Menschen als Beispiel, die sagen, ja, ich möchte mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen, aber ich werde wahrscheinlich mittelfristig gezwungen sein, mir doch den Schuh anzuziehen, Banken, digitale Geldüberweisung, wie du es kurz genannt hattest, Smartphone, ne, auch als Thema. Irgendwann braucht man auch ein Smartphone, um bestimmte Dinge zu tun. Digitale Verwaltung, wo auch ein paar Sachen jetzt schon gar nicht mehr so gehen, mit direkt mit dem Zettel, kommt immer mehr, sollte ja schon weiter sein, aber kommt noch. Und dass das eigentlich die Menschen dazu zwingt zu handeln. Und meistens erlebe ich, die machen das dann, aber weil du das Argument vorgebracht hast, wo siehst du den Trigger für diese Angst? Ist es wirklich die Veränderung oder eher was anderes?
Puh, das ist eine gute Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großen
Gedanken. Musst du auch nicht beantworten. Also wenn du quasi das Buch nicht weißt. Ne, aber
so aus der Hüfte würde ich jetzt sagen, das ist einfach menschlich. Ja, der Mensch liebt ja Routinen, er liebt das Gleichmäßige, bloß keine Änderung. Das ist einfach wahrscheinlich ganz normaler Angst vor einer Veränderung, würde ich sagen. Ja, ja, also so würde ich es jetzt deklarieren, ja.
Dann glaube ich, vielleicht ist eher diese Thematik heute als Thema Digitalisierung, geht mich nichts an, eine Frage, eher wie man auch, wenn man sie umformuliert, Veränderung interessiert mich nicht. Dass, wenn man das mal so ein bisschen plakativ runterbricht, ja. Ne? Möchte mich eigentlich so wenig, wie es nötig ist, verändern. Und ich glaube, wenn man diesen Tenor mal fortsetzt, hat ja auch nichts mit Technologie zu tun, das hat mehr Lebensweise zu tun, vielleicht auch mehr Sport oder auch mal mit Gewohnheiten zu brechen, die vielleicht nicht so toll sind, mal als Beispiel Rauchen oder so, ne? Dass das eigentlich die Kernessenz dessen ist, wir müssen uns in der Gesellschaft, in der schnelllebigen Welt, Wirtschaftswelt auch, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, wie das bei den Unternehmen aussieht, anpassen. Und vor allem als Privatperson, weil ich bin Endkonsument von Services, von Diensten jeder Art, von Produkten, die auch immer digitaler werden. Ich kann mich immer weniger dem Digitalisierungsprozess entziehen. Kaufe ich als Beispiel heute ein Auto, habe ich letztens mit einem Freund drüber gesprochen, der wollte noch analoge Knöpfe haben. Ja, er kommt in die Bredouille, dass es bei den ganz neuen Fahrzeugen, die er sich angeschaut hat, eigentlich fast keine analogen Knöpfe mehr gibt. Und dann hat er da gesagt, ich möchte aber ein Auto mit Knöpfen eigentlich haben und nicht mit einem Tablet in der Mitte aller Tesla zum Beispiel. Und dann habe ich gemeint, ja, ist das ein Problem für dich? Ich muss mich ja umstellen. Und dann kommen wir wieder in dieses Thema Umstellen, Veränderung. Warum ist das eigentlich so negativ? Und ich glaube, wir müssen einfach das als ganz normalen Prozess wahrnehmen. Was denkst du dazu?
Ja, denke ich genauso. Also es gibt ja so einen schönen Spruch, wir leben von und mit Veränderungen. Ja, ist ein Spruch. Und der andere Spruch ist, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ja, das ist ja so auch ein bisschen, spitz, finde ich. Ja, aber da ist schon auch eine wahre Botschaft dahinter. Ja, nur wir müssen halt gucken, dass wir die Menschen mitnehmen. Ja, also die Frage ist ja immer, und da, wie gesagt, ich komme nochmal aufs Alter, die Frage ist ja, ob die Menschen lernfähig und lernwillig sind. Ja, manche sind lernwillig, sind aber nicht mehr lernfähig. Ja, also die beiden Komponenten brauche ich ja. Ja, und es gibt auch Junge, die sind vielleicht lernfähig, aber nicht mehr lernwillig. Ja, also da funktioniert es dann auch nicht. Ja, also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, das zu beachten. Ja.
Was passiert mit Menschen, was denkst du, jetzt, wenn wir noch beim letzten Frage in diesem Privatbereich sind, die nicht mit der Digitalisierung mitgehen und sich verändern? Was glaubst du, was in 5 oder 10 Jahren mit solchen Leuten ist, egal welchen Alters?
Ich will jetzt nichts darauf beschwören, aber das sind Randgruppen. Das sind absolute Randgruppen. Ja? Also die können sich ich weiß gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die sich noch im täglichen Leben überhaupt bewegen wollen, ja, wenn sie keinen elektronischen Pass haben, vielleicht keine EC-Karte und so weiter, ja. Ich weiß gar nicht, wie die im öffentlichen Leben noch bestehen wollen, ja.
Ja, nehme ich häufig auch so wahr, dass eigentlich alles, weil es ja digitalisiert werden muss, OZG mal als Beispiel in dem Verwaltungsbereich nochmal das zu benennen, aber auch in anderen Segmenten, die Unternehmen eigentlich ja immer weniger physische Prozesse haben, sondern immer mehr digitale Prozesse. Vielleicht, ich wohne hier an so einem Platz, der Metzger, waren so ein paar Dinge, die sich wahrscheinlich nicht verändern werden, der Metzger, der Bäcker, aber auch Dinge, wo man dann vielleicht in der Gastronomie entsprechend unterwegs ist. Das werden vielleicht so oder auch andere Formen der Dienstleistungen, die werden erhalten bleiben, so wie sie auch traditionell sind. Vielleicht, klar, man kann auch digital was da kaufen und so weiter, aber der Endprozess, dass ich etwa Ware dort bekomme und die dann natürlich in irgendeiner Form dort aussuche, das wird dann schon so bleiben. Aber klassisch werden die restlichen Prozesse, alles, was optimiert werden kann, immer mehr auf diese Schiene getrimmt, und da muss ich mich natürlich als Endkonsument auch dahingehend anpassen. Also, und es gibt ja massenhaft Prozesse, wo es ist. Schau dir Postladenläden an und so weiter, oder andere Distributionsformen, die verschwinden alle zugunsten eines reinen Login-Handlings über eine Online-Präsenz, ne? Ist genau dasselbe. Okay, ich würde gerade diesen Punkt erstmal so abschließen. Das heißt, wir müssen, wird es als Fazit sehen, aktiv den Wandel bestreiten, den Wandel quasi im Privaten mitnehmen für uns selbst, um auch ja, Vorteile daraus zu ziehen. Und weil es wahrscheinlich auch dann, das ist auch eine Kernessenz, gar keine Alternative auch mehr gibt. Das gar nicht so als negativen Punkt, sondern ich muss das verstehen, ich muss die Prozesse so gut es geht auch für mich selbst erklären oder zumindest erklärt bekommen und damit dann ja, Amtsgänge oder auch andere Dinge meines täglichen Lebens damit ja, gewährleisten. Viel wichtiger, Digitalisierung in der Wirtschaft. Ich würde mal sagen, das Treiberthema seit vielen, vielen Jahren, Digitalisierung ist jetzt aktuell wieder so ein bisschen ein Thema in Kombination mit KI, wie du es ja schon ein bisschen geteasert hast, weil es enorme Schwellwerte hat. iPhone-Moment, das ist sehr, sehr gut beschrieben damit. Und ja, Punkte würdest du sofort aufgreifen? Was fällt dir sofort ein, wenn du denkst, Digitalisierung, Wirtschaft, was ploppt da als erstes bei dir auf? Und was muss die Wirtschaft, den zweiten Punkt, machen, um gut zu digitalisieren?
Also es ist ähnlich. Mir fällt also jetzt speziell auf Deutschland, ich bin jetzt mal ganz provokativ, Steinzeit ein. Ja. Also wir sind sowas von hinterher. Ja. Und jetzt ich kann auch ein Beispiel nennen. Wir waren 2014 in der Toskana. Und also wirklich tiefste Toskana, Arezzo, wer es kennt, ja, ganz toller Ort. Und wir fahren auf den Parkplatz. Und ich war total irritiert, weil die Schranke aufging, aber ich habe keinen Zettel bekommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das hier? Kriegen wir unser Auto wieder? Da kamen auch wieder so Ängste, ja. Ja. Und dann bin ich aber zu diesem Automat gegangen und da habe ich gesehen, hey, da gibt man sein Kennzeichen ein und dann bezahlt man. Und dann habe ich gedacht, wie cool ist denn das, ja? Hier in Deutschland, wo ich jetzt wohne, in der Nähe von Zwickau. Tatsächlich in Zwickau haben sie das letztes Jahr eingeführt. Ne? Also das heißt, wir haben bei so einer einfachen Sache 9 Jahre Versatz. Neun
Wahnsinn.
Jahre. Ja? So, das ist ein Beispiel. Ist ein Beispiel. Und bei mir geht ja immer sehr, sehr viel tatsächlich über digitales Marketing, digitaler Vertrieb. Ja, und da sind die Unternehmen in meinen, oder ich sage jetzt einfach mal nicht alle, aber die das exzellent machen, sind sehr rar, sage ich mal so, ja. Die anderen sind noch 20 Jahre zurück, ja. Und der Abstand wird gefühlt immer größer. Und ja, ich kann also, ich muss einfach auch da am Ball bleiben. Ja, das war ja immer so ein Phänomen auch früher. Da ist man, hat man studiert, ist raus und ja, da hat man erstmal nichts mehr gemacht, ja, und dann hat man weitergearbeitet und es ging ja alles ganz gut, ja, und die Zeiten sind vorbei, sagt man auch schon seit ewigen Zeiten, ja, lebenslanges Lernen, ja, und ich muss es wirklich tun, sonst werde ich persönlich und auch vielleicht meine Firma abgehangen. Ja, und das ist, das sehe ich als sehr, sehr kritisch an. Wir haben ja einige große Industrien, ja, die Innovatoren vor 10 Jahren belächelt haben, ja, die gesagt haben, ach, das setzt sich überhaupt nicht durch, warum auch immer, ja. Und jetzt haben wir wirklich viele, viele Bereiche, wo Deutschland nicht mehr Nummer 1 ist. Mhm. Punkt. Ja, und das, es gibt auch eine schöne Analogie. Eine Bekannte von mir, die ist trainiert Leistungssportler. Ja, also wirklich, also Mentaltrainer macht die und die begleitet sie auch dann anschließend nach ihrer aktiven Karriere. Und da hat sie mal ein ganz schönes Beispiel gesagt und das kann jeder wahrscheinlich nachvollziehen. Sie hat gemeint, wenn man jetzt im Sport eine neue Methode verpasst, ja, dann dauert es 2 Olympiaden, ja, wenn man aufholt, bis er wieder dran ist. Ja, 2 Olympiaden, wir sprechen also von 8 Jahren. Und das sehen wir ja irgendwie im Fußball. Dann gibt es natürlich auch positive Beispiele, ja, Basketball und so weiter. Und es ist immer das gleiche Thema, wenn ich so eine Welle verschlafe, dann dauert es extrem lang, mit großer Anstrengung dann wieder aufzuschließen. Ja? Mhm. Und das ist in der Industrie in meinen Augen ganz genauso. Ganz genauso.
Waren wir zu träge? Also wir kommen gleich mal auf den Punkt, warum es da Personen oder auch Unternehmen gibt, die sagen, sie möchten nicht digitalisieren. Also das ist nochmal ein zweiter Aspekt. Mhm. Aber warum sind wir vielleicht so träge gewesen? Wir waren 2014, kamen gerade in den Medien wieder die Tage auf Platz 6 und sind jetzt von den Wirtschaftsnationen auf Platz 22, 23. Mhm. Mhm. Wie kann das passieren in 10 Jahren?
Ja, das ist schon, also das passt ganz gut, weil ein Kollege von der Hochschule, der Spezialist ist für Technologie-Innovationsmanagement. Da haben wir damals das Technologie- und Innovationskompetenzcenter an der FOM gegründet in Stuttgart, also als neues Kompetenzcenter. Und damals haben wir sehr, sehr heftig darüber diskutiert, wo denn die Reise hingeht. Und der hat tatsächlich damals schon, also wie gesagt 2014, das steht in einem Protokoll drin, hat er gesagt, die Sache ist ganz einfach. Wir investieren in Deutschland zu wenig in die Entwicklung. Ja, also der Anteil, was so in neue Technologien, in Innovation gesteckt wird, ist viel zu gering. Das hat man dann damals auch noch zurückgefahren, weil es ging uns ja allen gut, ja. Und andere Länder haben das erhöht, ja, auf das 10-fache. Und das kann man jetzt sehen, wer jetzt vorne ist, ja. Das sind genau die Länder, die quasi die Ausgaben für so Technologie und Innovation ernsthaft aufgestockt haben, ja, und wir haben halt einfach zugesehen, ja, und das ist, das war mit Sicherheit ein Auslöser dafür, dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt sind.
Konkret natürlich dann in Technologievorbereitung, Entwicklung, Forschung, wobei Forschung sind wir ja gar nicht so schlecht in Europa, speziell in Deutschland. Wir genießen den höchsten Ruf. Beispiel KI, was du genannt hast, kommt aus Deutschland, ist hier entwickelt worden an der Hochschule. Die meisten Technologiebestandteile kommen von dort. Gerade Grundmuster für die neuronalen Netze kommen von Fraunhofer-Instituten und anderen Universitäten. Und wir waren da einfach schlecht im Produktdesign und Rollout am Markt, weil es einfach wahrscheinlich zu wenig Risikokapital gab, um an die Idee zu glauben und die lange genug zu finanzieren. Es ist aber natürlich so, wenn du jetzt sagst, Kapital ist sicherlich ein ganz starker Punkt in der freien Wirtschaft, wo man sagen muss, du musst an eine Idee glauben, die nicht jetzt vielleicht auch in der Politik, um da vielleicht mal Kritik zu üben, eine Legislatur quasi geplant wird, sondern in Dekaden geplant werden, vielleicht sogar noch größere Zeitbereiche, wie das die Chinesen machen, und dahingehend da natürlich wirklich einen Plan aufrufen, wie du in Europa oder auch speziell dann in Deutschland ganz konkret natürlich Wirtschaftspolitik, Digitalpolitik mit Technologien dann auch machen kannst. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also absolut, deswegen glaube ich, dass es absolut das Thema, was du da sagst, klar war, dass wenn die anderen ihren Investitionsanteil erhöhen, dahin geht natürlich dort Effizienzgewinne natürlich automatisch kommen und die zum Teil natürlich auch als Vorreiter sind in den entsprechenden Bereichen. Ja, vielleicht konkret sogar im Automotive-Bereich, der ja aktuell derjenige ist, der am meisten Arbeitsplätze noch schafft, die meisten gekoppelten Lieferketten beinhaltet durch die Zulieferer. Also das hat schon enorme Folgeeffekte auch für uns.
Absolut. Also das ist das ist auch tragisch, ja. Also wenn da nichts passiert. Aber das, wie gesagt, das ist vielfältig. Das ist Politik, das ist Wirtschaft, also Gesetzgebung, viele, viele Dinge. Also wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt eine Idee hätte, also wirklich eine brillante Idee, was durchaus vorkommen kann. also ich würde nicht in Deutschland gründen.
Warum?
Weil es einfach viel zu kompliziert ist. Ja, ich würde entweder in die Schweiz gehen oder tatsächlich in die USA, ja, oder in ein skandinavisches Land, aber ich würde nicht mehr in Deutschland gründen. Ja. Das fängt bei der Finanzierung an und das ist mir, ich habe ja mal ein Startup gehabt vor ein paar Jahren und das sind so ganz banale Dinge. Ja. Man geht zur Bank und man sagt, man kommt wegen einer Neugründung, wegen der Kontoeröffnung, ja. Und der Witz ist, das, was ich jetzt erzähle, ist mir nicht einmal passiert, sondern ist mir dreimal passiert. Da kommen wir dahin und sagen, ja, wir haben eine neue Firma gegründet und wir würden jetzt gerne ein Konto öffnen. Und da hat uns dreimal, also wie gesagt, drei unterschiedliche Banken, hat uns der Bankberater denn nach den Unternehmenszahlen der letzten 3 Jahre gefragt. Das war kein Witz, ja, weil es auf seiner Checkliste drauf stand, ja. Und da packt man sich an den Kopf, ja. Da packt man sich wirklich an den Kopf, kommt sie auch verarscht vor, sagt mal, sorry, ich habe doch gesagt, wir wollen gründen, ja. Ist das die Bank meines Vertrauens, ja? Also, und das sind so Kleinigkeiten, wo einem immer wieder irgendwas zwischen die Füße geworfen wird, ja, wo man irgendwann auch keinen Bock mehr hat, ja. Also bin ich ehrlich, ja. Mhm.
Tragische Geschichte natürlich in dem Punkt, weil man da natürlich enorme Effizienzgewinne verstreichen lässt. Also man könnte auch ein Bankkonto digital eröffnen. Also wir sind ja als Beispiel auch ein Technologie- und ein Softwareunternehmen auf unserer Seite. Mhm. Das spreche nichts dagegen, mit den nötigen Rahmenbedingungen ein Konto zu eröffnen. Mhm. Per Design, per API. Klar, mit Checkprozessen und solchen Sachen, das wäre ganz einfach zu realisieren. Das wäre auch, gibt es auch, ne, N26, ja. Ne, N26 ja, zum genau. Beispiel, ist ja so ein Klassiker dafür. Ja. Und da machst du ein Bankkonto auf, ich würde sogar sagen, in 30 Minuten. Keine Ahnung, es ist extrem schnell.
7 Minuten.
Ach, 7 Minuten.
Also ich hab's tatsächlich ausprobiert und bei mir waren die 7 Minuten nur unterbrochen, weil ich auf das Bestätigungsmail, was gekommen ist, ich war unterwegs, habe ich erst freitags reagiert, sonst kommt das schon hin. Ja, und das ist gerade so ein Thema, was ich auch ein bisschen immer im Blick habe. Und mittlerweile, damals war noch die Authentifizierung, war noch über einen Mensch. Mhm. Hat man irgendwo angerufen und da musste man dann seinen Pass in verschiedene Winkel in die Kamera halten, da wurden Screenshots gemacht und so weiter wegen der Authentifizierung. Das geht jetzt mittlerweile, gibt es neue Technologie, was du auch angesprochen hast. In 30 Sekunden kann ich jemanden dann authentifizieren und dann ist dieser Prozess, also der ist komplett digitalisiert mittlerweile, da sitzt auch kein Mensch mehr. Das ist der nächste Step, ja. So, jetzt fragen wir uns mal, welche Banken das schon im Einsatz haben.
Ich kann mir schon fast die Antwort denken, Thomas.
Ja.
Ja. Es ist keine Volksbank, es ist keine Sparkasse, es sind wahrscheinlich alles neue Player.
Ja, alles dann diese Fintechs, ja, die wieder ganz andere Probleme natürlich haben, ja, aber ja.
Ja, klar. Also man sieht daran, vielleicht zu antiquierte Prozesse, man hat zu viel Legacy quasi als Prozess, den man mit sich schleift, zu viel Probleme und ist vielleicht nicht mutig genug. Deswegen ist, ich versuche das ja immer so ein bisschen zu übersetzen, wenn man Digitalisierung geht mich nichts an, nochmal als Frage aufwirft. Wir haben es ja quasi im Privatkontext gesagt, Veränderung geht mich nichts an. Ne? Und im Wirtschaftsbereich würde ich sagen, vielleicht, dass man das übersetzt in Innovationen, kann ich gar nicht umsetzen. Mhm. Innovation ist für mich zu teuer. Ich will gar nicht unterstellen, dass die Unternehmen das nicht machen würden. Viele ächzen unter der hohen Bürokratie, den hohen Folgekosten aus den Prozessen, Mitarbeiter, die zur Verfügung gestellt werden müssen, und haben dann immer weniger Geld für diesen Technologien- und Innovationsteil. Vielleicht ist das eher diese Übersetzung dieser Fragestellung in den Bereich. Und man muss diese Ketten, quasi diese Kostenketten sprengen, indem man Gesetze vielleicht vereinfacht, Innovation irgendwie besser fördert, vielleicht steuerlich begünstigt auch. Ne? Das sind ja alles so Themen, die auch zum Teil diskutiert werden in der Politik, aber auch natürlich privat. Und wo man dann einfach schauen muss, wie das überhaupt umsetzbar ist. Aha. Weil die Unternehmen brauchen Geld. Wir haben ja vorhin gehört, das Thema Geld ist nicht unwesentlich, um innovativ in Zukunft zu sein. Und wir sind nicht in der Lage, jetzt den Faktor 10 hochzudrehen, zu sagen, wir investieren jetzt 10-mal mehr als die Konkurrenz. Das geht ja gar nicht in Deutschland.
Geht auch nicht. Also 10-mal mehr als China ist quasi illusorisch, ja.
Oder wenn man jetzt auch mit den üblichen Wettbewerbern sieht, selbst die doppelte Menge wäre nicht machbar. Wir müssen überlegen, die Rahmenbedingungen, also die Frage wäre, was sind Rahmenbedingungen für dich, um Digitalisierung vielleicht einfacher zu gestalten, um diese Innovationshemmungen, Blocke aus dem Weg zu räumen und die Wirtschaft gar nicht diese Frage stellen zu lassen. Mhm. Was denkst du?
Also was noch, wir haben jetzt viele, viele Punkte angesprochen. Ich glaube, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ich nenne es einfach mal Mut. Ja? Irgendjemand im Unternehmen muss auch den Mut aufbringen, zu sagen, okay, das machen wir jetzt, das testen wir mal, ja, wir gehen mal in die Richtung, wir probieren es aus, ja. Und dann hat er idealerweise auch Leute im Hintergrund. Und das ist das, was ich immer wieder beobachte, ja, wenn es dann quasi Chefs gibt, die ihre Nachwuchsführungskräfte dann einfach machen lassen und sie unterstützen, ja. Auch wenn das Resultat noch nicht vorhersehbar ist, ja, sondern ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da können wir uns vielleicht auch noch oder da können wir uns auch noch unterscheiden, weil die Deutschen sind ja nicht dumm, ja, sondern Dichter und Denker und Ingenieursland, ja, also man muss es nur tun und man muss es zulassen und man muss die Leute auch ermutigen, etwas auszuprobieren, etwas Neues zu machen und dann kommen wir zu unserer alten Stärke zurück, ja, weil wir waren ja in den letzten Jahren immer innovationsstark, ja, Maschinenbau und so weiter, ja, aber die anderen haben nachgezogen und jetzt kann ich wieder die Parallelität bringen, ja, zu den anderen Ländern, das war in der Industrie so, das ist aber auch im Sport so, ja, beim Fußball haben alle nachgezogen, also ja, also ich will damit sagen, das zieht sich eigentlich komplett durch die Gesellschaft, ja, dass wir irgendwie jetzt auf einmal nicht mehr im ersten Drittel sind, sondern eher weiter hinten, ja, und das zieht sich komplett durch. Mhm.
Ist so, es ist wie ein Wettrennen und alle versuchen, den anderen zu überholen und wenn man aufhört zu rennen, geht ja gar nicht darum, dass man, jetzt sagt man, bleibt stehen, aber wenn man da den Glauben daran verliert, dieses Wettrennen anzunehmen und auch vielleicht irgendeine Chance zu haben, vorne dabei zu sein, dann sieht es schlecht aus, weil man muss da, weil es geht ja einher mit Maßnahmen und Rahmenbedingungen auch, die nötigen Dinge auch dann politisch wie auch wirtschaftlich schon voranbringen. Das ist schon ganz klar so.
Ich habe mal noch eine ganz kurz zwei Sätze. Das hat mein Ex-Chef von Bechtle, hat es immer zu mir gesagt. Ja, gesagt, wissen Sie, Herr Barsch, wir sind mit 200 auf der Überholspur. Ja, und hinter uns sind Leute schon die Lichthupe geben, dass wir eigentlich noch schneller fahren müssten oder wir gehen nach rechts und rechts sind Leute, die fahren vielleicht 180, ja. Und jetzt haben wir aber das Problem, wir müssen jetzt tanken. Und wir können aber nicht anhalten. Ja, wir können nicht anhalten, weil wir müssen ja überholen, wir müssen ja vorne sein. Ja, und wenn wir anhalten, dann sind wir halt hinten. Und deswegen müssen wir uns überlegen, was können wir noch machen? Ja, und dann hat er gesagt, okay, was ist die Möglichkeit? Wir müssen während der Fahrt betanken, ja, was bei Flugzeugen gemacht wird. Ja, das heißt, irgendwann kommt ein Hubschrauber über uns und tankt das Auto und wir können weiterfahren. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen spinnig an, ja, aber ich glaube, das ist eine unheimlich gute Geschichte, um das zu erklären, wie das Wirtschaftsleben heute funktioniert. Ja, ich kann nicht anhalten, ich muss mir Alternativen suchen.
Absolut. Wenn man sich anschaut, in welchem Bereich man unterwegs ist, wenn wir jetzt damals schon bei der Cloud-Technologie kein führendes Unternehmen, führende Position ist ja noch mehr, es sind ja viele Ökosystembestandteile rausbilden können, wenn es jetzt bei KI wahrscheinlich ähnlich laufen wird, obwohl die Technologie aus dem europäischen Bereich, speziell aus Deutschland kommt, ne? Dahingehend auch nochmal einen Abstand geben wird, ist das nächste Thema sicherlich die Vernetzung, also von diesen ganzen Diensten, 5G und danach Quantencomputing. Aha. Wenn man sich diese Themen einfach nochmal auf der Zunge zergehen lässt und das dann, man kann da quasi einen zusehenden Auges erkennen, wenn wir da nicht die Strategie anpassen, dass es da genauso läuft.
Aha. Ja.
Ein Punkt noch für mich ist, in den Unternehmen sitzen ja Mitarbeiter, die wiederum auch die Privatgesellschaft wieder spiegeln. Ist eigentlich, wenn man dieses Thema nochmal nimmt, ich habe da einzelne Mitarbeiter oder vielleicht sogar größere Gruppen im Unternehmen, die sagen, ich möchte gar nicht mich verändern, möchte gar nicht digitalisieren, nicht genau dasselbe Thema. Mitarbeiter, die ich nicht mitnehmen kann, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben, Angst um auch wieder das Thema Veränderung oder ja, vielleicht auch Versagensängste, dass ich das irgendwie beseitigen muss, weil wenn ich das im wirtschaftlichen Kontext auf Mitarbeiterebene schaffe, wird sich das eins zu eins natürlich auch positiv auf die Privatgesellschaft auswirken. Was denkst du
dazu? Absolut. Also das ist, habe ich tatsächlich auch eine Geschichte. Ich glaube, man muss die Leute und die Ängste und das, was da passiert, muss man ernst nehmen. Und man muss sie mitnehmen, ja, und man muss sie vielleicht nicht nur einmal mitnehmen, sondern zweimal, sondern dreimal, viermal, ja. Und ich glaube, dass es natürlich einen Prozentsatz gibt, die das nicht wollen und vielleicht auch nicht können. Ja, aber ich glaube, dass der Großteil wirklich, wenn man ihn mitnimmt und das alles erklärt und auch Verständnis hat und so weiter, sich dann doch bewegen wird, ja. Und wir hatten tatsächlich mal ein Digital Breakfast, da war das ein Randthema, ja, das ging um, der Titel war wirtschaftlich erfolgreich trotz New Work. Ja, war ein sehr provokanter Digital Breakfast, könnt ihr euch auch mal anhören. Und da war genau die Situation, da war ein Mitarbeiter, von denen wussten alle, der wird nie mitgehen und so weiter. Und den hat man dann tatsächlich mitgenommen. Und es war nachher dann einer der größten Fürsprecher für dieses New Work im Unternehmen. Ja? Also für eine agile Organisation und. Das war nachher sogar so ein Evangelist im Unternehmen. Ja? Also der wurde komplett gedreht im positiven Sinne. Und das ist ein Beispiel, dass es funktionieren kann.
Deswegen positive Grundeinstellung. Das sollten wir, ich sage es jetzt mal auch so, auch in Deutschland perspektivisch arbeiten, das, egal in welchem Thema, positiver mit den Dingen umzugehen und eine aktive Kultur der Veränderung anzugehen. Ich habe noch, glaube ich, ein Beispiel, bevor wir auf die Zeit gucken müssen, wegen Konsumierbarkeit vom Podcast. früher war ein Zyklus ein Berufsleben. Das heißt, der Schmied, der Handwerker konnte in den Zyklus sagen, wenn der Stift ankam, neue Geselle, das kannst du dann später anders machen. Das machen wir noch, solange ich hier bin, entsprechend so, wie es bleibt. Und heute muss man, das hat sich auch schon jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, dann schon im Wirtschaftsaufschwung schon ein bisschen dann verändert, über Veränderungen, die vielleicht ein- oder zweimal im Berufsleben stattfinden, eine fast kontinuierlichen Wechsel, Change von Arbeitsprozessen und Technologie widmen. Das ist einfach so. Die Mitarbeiter müssen sich dem stellen, weil die Berufe, die es morgen gibt, kennt noch keiner. Die Arbeitsprozesse zum Teil, die sich dahingehend verändern, auch nicht. Und ein Teil von der alten Welt wird auch erhalten bleiben. Sollte auch erhalten bleiben. Das gehört ja genauso zu dem Berufs- und Wirtschaftsfeld dazu. Deswegen ist Digitalisierung nur mit allen Beteiligten jeglichen Alters, mit jeglichen Erfahrungen auch machbar und sollte maßgebend durch eine Strategie und ein Ziel auch getrieben sein. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und dann hat man auch nicht mehr dieses Problem, dass dann gesagt wird, ich möchte das nicht als Beispiel noch mehr Tools, zum Beispiel Digitalisierung ist für mich zu kompliziert, das schaffe ich nicht. Nein, es müssen alle mitgenommen werden, alle müssen aktiv dran arbeiten, damit ein gesamtwirtschaftlicher Erfolg draus wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und privat, wenn man beruflich da gut unterwegs ist und Erfolg hat, hat das privat auch Auswirkungen. Dann glaube ich, meine persönliche Überzeugung, auch, dass es privat genauso funktionieren kann.
Ja, glaube ich auch. Also würde ich sofort unterschreiben.
Definitiv. Wir haben immer zum Abschluss des Podcasts immer eine Leitfrage. Kannst du es dir überlegen? Lieblingsmusik, Lieblingsbuch, was du gerne uns vorstellen könntest. Und damit wir so ein paar Sachen über dich erfahren. Warum hast du das Buch vielleicht ausgesucht oder hörst gerne die Musik? Was hast du mitgebracht?
Du hast ja vor ein paar Minuten, hast du mir das schon ein bisschen gesteckt, ja? Und also mein Lieblingsbuch tatsächlich ist Erfolgsfaktor Zufall von Christian Busch, das ist ein Deutscher, der unterrichtet an der Universität in New York. Und der hat das Thema Zufall untersucht, oder der andere Ausdruck ist Serendipity, das ist der glückliche Zufall. Und er hat es wissenschaftlich untersucht und das ist mega spannend, ja, weil man den Zufall oder die Ungewissheit und die unerwarteten Ereignisse, da kann man mit umgehen. Er zeigt es auch auf, was es für Auswirkungen hat und es ist ein wunderbares Buch und ich kann es jedem nur empfehlen, einfach mal zu lesen. Und ich sage euch jetzt auch, warum. Das ist eine Sache, die meiner Meinung nach in den kommenden Jahren noch nicht von der KI erledigt werden kann. Mhm. Also den Zufall, also den glücklichen Zufall, glaube ich, dass es noch ewig dauert, wenn überhaupt, dass die KI einen Zufall generieren kann, ja, der sich dann auf menschliche Beziehungen und so weiter auswirkt. Das ist mein Lieblingsbuch, ja.
Ja, vielen lieben Dank. Wo kann man dich erreichen? Was darf man zu dir schreiben? Dürfen uns unsere Zuhörer als Beispiel dich kontaktieren? Wenn ja, wie?
Immer. Also eine Möglichkeit ist natürlich über LinkedIn. Die andere Möglichkeit ist auch über unsere Webseite, also digitalbreakfast.de. Da ist rechts oben ist ein Button, der heißt Let's Talk. Da kann jeder ganz unkompliziert bei mir einen Termin buchen. Ich mache das auch sehr, sehr oft, weil ich einfach sehr, sehr gerne mit Menschen rede, verschiedene Perspektiven höre. Ja, also kann sich jeder einfach direkt einbuchen und dann unterhalten wir uns einfach mal.
Ja, super, vielen Dank. Danke dir, Thomas, für deine Zeit und alles, was du auch heute uns als wertvollen Mehrwert und Idee mitgegeben hast. Wir nehmen mit für uns, dass es sehr wichtig ist, positiv zu sein, Veränderungen aktiv entsprechend zu begleiten. Und die Frage natürlich an euch ist, geht euch Digitalisierung wirklich nichts an? Ihr müsst euch diese Frage selbst beantworten und stellen und wir hoffen, wir konnten ein paar Ideen und nützliche Tipps mitgeben. Also hört rein, Glocke abonnieren, liken und weiterempfehlen. Wir bedanken uns bei euch und du musst es nicht sagen. Macht's gut. Tschüss.
Gute Zeit. Tschüss.